Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger und wir schauen heute auf die Versicherungsbranche und wie sie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Es hat da verschiedene Komponenten. Zum einen gibt es extreme Schäden durch die extremen Wetterphänomene. Es gibt aber auch natürlich den Investmentaspekt und nicht zuletzt den Aspekt, wie verankere ich das eigentlich in einer Organisation? Wir wollen da heute mal drüber sprechen und ich freue mich sehr, dass Philipp Becker bei mir zu Gast ist. Er ist Leiter Nachhaltigkeit bei der R&V-Versicherung. Herzlich willkommen im Podcast.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Becker, Sie waren, muss man sagen, zu Beginn Ihrer Karriere im Consulting, der Klassiker, glaube ich. Und dann waren Sie zunächst aufgehängt im CEO-Büro bei R&V und haben da sich um Strategieprojekte und Unternehmensentwicklung gekümmert. Das heißt, Sie haben einen recht strategischen Blick auf die Themen von Hause aus. Wie sind Sie dann zur Nachhaltigkeit gekommen? Haben Sie sich das ausgesucht oder kam das Thema zu Ihnen, weil sich jemand drum kümmern musste? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, spannende Frage tatsächlich. Die Zeit als Assistent eines Vorstandsvorsitzenden ist vom Prinzip her begrenzt auf 2 bis 3 Jahre. Ich kam, wie Sie schon sagten, ins Unternehmen, hatte sozusagen keine Heimat, habe mir dann auch schon die Frage gestellt, wo lande ich denn mal zukünftig? Und dann habe ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden gesprochen und dann war die Frage, können wir aus dem Thema Nachhaltigkeit nicht noch mehr machen, als wir in der Vergangenheit gemacht hatten? Die Frage war vor allem, wie wirkt sich das aufs Versicherungsgeschäft und auf die Kapitalanlage aus? Ja, und dann bin ich sozusagen erst ganz sanft in das Thema reingekommen und dann wurde die Dynamik immer größer und daraus wurde dann letzten Endes ein Vollzeitjob, den ich jetzt seit mittlerweile 4,5 Jahren innehabe.
Das heißt, Sie haben jetzt auch im Prinzip eine richtige Organisation und haben das drüber gestülpt. Das ist ja immer so die Frage, wie schaffe ich das mit der Strategie, das Thema Nachhaltigkeit auch zu verzahnen, dass das nicht einfach nur ein anderes Add-on ist, was irgendwie parallel läuft. Welchen Ansatz haben Sie da für sich gefunden oder wie versuchen Sie das?
Absolut. Tatsächlich war der erste Angang, uns mit der Organisation als solcher zu beschäftigen, weil wir irgendwann gemerkt haben, so ein Einzelkämpfer, der kann am Ende nicht ganz so viel ausrichten, beziehungsweise die Themen werden einfach immer größer. Und dann hatte ich zusammen mit 2 Kollegen im Herbst 2020 eingebracht, dass wir einerseits ein dezidiertes Team, meine Abteilung heute, gründen und andererseits eine Nachhaltigkeitskommission, die über die großen Themen entscheidet unter dem Vorsitz unseres Vorstands für Kapitalanlagen. Und dann kam tatsächlich die Frage, wie verankern wir es strategisch? Dann haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie neu geschrieben. Und jetzt mit der letzten Unternehmensstrategie haben wir es noch eine Ebene höher gezogen, nämlich in die Unternehmensstrategie rein, dass sozusagen eine gleichwertige Anforderung ist, neben all den klassischen, ich sag mal, finanziellen Kennzahlen oder Kundenzufriedenheit. Ja, und dass es nicht gibt Nachhaltigkeit oder was anderes, sondern immer beides miteinander verzahnt. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt nach vorne.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist auch was eine Kapitalmarktkomponente beispielsweise hat, ja auch das Thema, wo allokiert man selber die Gelder. Auf der anderen Seite sind sie ja auch über die Schadensfälle natürlich bei Extremwetterphänomenen involviert. Es hat die Komponente intern, dass ihre Beschäftigten das Thema mitnehmen müssen. Wie kriegen Sie es auch hin, dass sozusagen über diese verschiedenen Bereiche hinweg eine Einheitlichkeit entsteht und alle wissen, worauf es zusteuert? Mit wem müssen Sie sich da intern auch abstimmen? Wie viele Personen sind da sozusagen tangiert?
Tatsächlich ist die Frage, wie wir es bestmöglich verzahnen, der Hauptjob meiner Einheit. Ja, also wir haben so eine gewisse Klammerfunktion. Wir reklamieren für uns, dass wir die wichtigen Themen anstoßen, dass wir dann die Umsetzung der Themen nachhalten, dass wir auch immer stärker in die Messbarkeit von Themen kommen. Aber natürlich ist es am Ende so, dass wir haben 8 Vorstandsressorts in Summe und die Themen werden am besten dort umgesetzt, wo das Business geschieht, ja, oder wo die Personalarbeit beispielsweise geschieht. Und trotz alledem, genau wie Sie sagen, muss es nach außen hin einen harmonischen Gesamteindruck ergeben. Das heißt, einerseits brauchen wir so eine Funktion, die die Fäden da zusammenhält und andererseits finde ich den Aspekt der Befähigung dann in den einzelnen Funktionen so wahnsinnig wichtig. Ja. Und wenn Sie mich heute fragen würden, was habe ich denn vielleicht unterschätzt zu Anfang meiner Zeit, ist einerseits, wie viel man über das Thema immer und immer wieder reden muss, damit es zum Wirken kommt und andererseits, wie viel man auch in das Thema Change Management letzten Endes stecken muss, dass also jeder einzelne unserer Kolleginnen und Kollegen darüber nachdenkt, was kann ich in meinem eigenen Verantwortungsbereich eigentlich mehr machen, weil das weiß ich im Zweifel von zentraler Stelle nicht unbedingt. Also ich kann auf die globale Versicherungswirtschaft schauen, ich kann auf den Markt schauen, ich kann schauen, was Kunden machen, kann das in die Organisation hineinbringen, aber die Kompetenz liegt doch bei den Kolleginnen und Kollegen und dann geben wir ihnen sozusagen die Nachhaltigkeitskomponente mit dazu.
Ja. Wie groß ist denn die Offenheit? Ich kann mir vorstellen, das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen so das Thema, dass man denkt, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, ich habe ja schon den Tisch voll. Wie versuchen Sie da auch diesen Widerstand, so es ihn denn gibt, vielleicht ein bisschen aufzubrechen?
Also am wirksamsten tatsächlich sind immer Erfolgserlebnisse, ja. Also im Sinne von, da hat etwas geklappt, weil vorher ist immer so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ja. Weil natürlich ist alles, was man anschiebt oder vieles, was man anschiebt, mit einer Form von Investment verbunden, ja. Natürlich hat man diese alte Diskussion, gib mir erstmal einen Euro, dann zeige ich dir, was passiert, beziehungsweise ich brauche einen Euro, damit ich zeigen kann, was passiert, so. Aber da Erfolgserlebnisse und das Schönste ist natürlich, wenn es bei der Zielgruppe, entweder die Mitarbeitenden oder beispielsweise eben auch die Kunden, wenn es da also eine positive Reaktion gibt. Ja? Also wir haben die Erfahrung tatsächlich gemacht in unserem Speditionsgewerbe. Wir sind ja ein großer Versicherer des Speditionsgewerbes. Jeder in etwa zweite LKW in Deutschland zugelassen ist, ist bei A&V zugelassen über die Kraftfahrtgesellschaften. Und da haben wir es beispielsweise geschafft, mit der Truck Charging App ein Netz, ein Ladenetz in eine App hineinzubringen, so dass die Transformation der Fuhrbetriebe von LKWs mit Verbrennungsmotor hin zu E-Fahrzeugen ermöglicht wird. Ja? Und wenn dann wiederum Kunden, Speditionsunternehmer auf uns zukommen und sagen, guck mal, das funktioniert, dann ist das der beste Ausweis und der beste Anlass, dann weiterzumachen. Ja? Aber es ist tatsächlich kein Selbstläufer und natürlich Nachhaltigkeit konkurriert auch mit vielen anderen großen Themen in der Versicherungswirtschaft, vollkommen klar.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, Messbarkeit ist immer so ein Thema. Sie müssen auch schauen, wie Sie den Fortschritt irgendwie beweisbar machen oder fühlbar machen. Was haben Sie denn für Ansätze? Haben Sie bestimmte KPIs und wie oft muss man da vielleicht auch drauf schauen, ob die überhaupt noch passen, ob man die nachschärfen muss? Es gibt da ja auch doch, das Thema ist ja stark in Bewegung.
Das Thema ist tatsächlich sehr stark in Bewegung und was sich gerade so herauskristallisiert ist so, auch im Markt das Set an Kennzahlen, die als relevant erachtet werden. Es gibt manche Menschen, die sagen, aufgrund der CSRD-Berichterstattung, wie wir sie jetzt haben, haben wir eine Vielzahl an Indikatoren. Das stimmt tatsächlich auch. Ja. Faktisch ist aber so, sie können und sollten auch nicht nach all den steuern, weil am Ende sind es vielleicht dann doch 5 bis 10 Größen, nach denen sie steuern wollen, von denen sie sagen, ja, die sind relevant für uns, da können wir was bewegen, beziehungsweise sind für unsere Stakeholder auch relevant. Und dann kommt man in die nächste Übung, was sind diese Indikatoren, beziehungsweise ich möchte mich natürlich auch messen im Marktvergleich, also ich möchte natürlich intern zeigen, dass wir vorankommen, aber ich möchte auch im Marktvergleich zeigen, dass wir vorankommen und da haben wir festgestellt, die Vergleichbarkeit ist heute noch nicht so gegeben, wie wir sie uns wünschen würden. Und genau wie Sie sagen, das Thema ist ein sehr, sehr dynamisches, es gibt noch wahnsinnig viel Entwicklung in dem Thema, so dass sich auch das Ambitionsniveau da immer wieder ein Stück weit verschiebt. Ja. Was ich aber trotzdem sagen kann, also so eine Kennzahl wie Dekarbonisierung, sowohl in Kapitalanlage, Versicherungsgeschäft als auch im Geschäftsbetrieb, das ist eine gesetzte Größe tatsächlich. Ja. Aber Vergleichbarkeit ist heute noch eines der großen Herausforderungen. Gibt aber im Englischen so diesen schönen Dreiklang aus Ambition, Action, Accountability. Und das ist immer der Dreiklang, in dem ich sehe, weil wir schon auch Fortschritt ja zeigen wollen. Ja.
Jetzt sind Sie ja auch Teil des genossenschaftlichen Sektors. Gibt es da auch gruppenweite, sektorweite Vorgaben, Regelungen? Stimmen Sie das ein bisschen ab, dass Sie da in eine ähnliche Richtung unterwegs sind?
Auf jeden Fall. Tatsächlich ist das Thema Stakeholder-Management, ich sage immer, eigentlich ist es ein Multi-Stakeholder-Management, was man als Nachhaltigkeitsmanager macht. Und ich glaube, es gibt kaum eine komplexere Welt als diese, da Dinge abzustimmen, Dinge miteinander zu verzahnen. Ja, innerhalb der Genossenschaft Finanzgruppe und auch wir als Teil der DZ-Bank-Gruppe stimmen uns da intensiv ab. Ich sitze auch in relativ vielen Gremien genau zu dem Thema. Was wir in der Genossenschaft Finanzgruppe und in der DZ-Bank-Gruppe haben, ist, wir haben so ziemlich jede Art von Finanzdienstleistung, die es gibt, die bieten wir an. Wir machen Bausparen, wir machen Versicherung, wir machen Bank, wir machen Privatbank, wir machen Asset Management. So. Und die Geschäftsmodelle, obwohl es alles irgendwie Finanzdienstleistung ist, laufen doch unterschiedlich. Ja. Das heißt, wir versuchen, bestmöglichen Konsens herzustellen unter Berücksichtigung einfach der einzelnen Geschäftsmodelle. Das ist bisweilen sehr intensiv, aber es lohnt sich tatsächlich, weil wir am Ende, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke haben, nämlich wir können alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand anbieten, ja. Und denken Sie an das Beispiel der erneuerbaren Energien. Also das braucht einen, der es finanziert. Das sind die Banken, das sind die Volks- und Raiffeisenbanken vor Ort. Und es braucht am Ende aber auch einen, der es versichert. Und das sind wir. Und wir können das als Genossenschaft Finanzgruppe aus einer Hand anbieten.
Jetzt ist ja auch viel in Bewegung auf der regulatorischen Seite. Es gibt den Review der SFDR. Es ist ja auch einiges immer noch nicht ins deutsche Recht übertragen. Ja. Sie lachen schon. Und man weiß auch noch nicht genau, wann es denn kommen wird, bei der CSRD beispielsweise. Wie begleiten Sie auch diese Prozesse, beziehungsweise versuchen Sie sich da auch einzubringen? Können Sie schon absehen, dass bestimmte Sachen vielleicht auch auf Sie letztlich dann wieder durchschlagen werden, dass Sie da Sachen nochmal anpacken müssen, wenn es denn kommt?
Tatsächlich ja. Wobei ich glaube tatsächlich, alles, was jetzt über das Omnibus-Verfahren kommt, wird für uns nicht mehr so schlagend sein, weil wir einen Großteil dessen, was da geplant war, schon umgesetzt haben. Ja, also wir haben uns auch trotz eines fehlenden deutschen Umsetzungsgesetzes bei der CSRD entschieden, dass wir genauso veröffentlichen, wie wenn es ein Umsetzungsgesetz gäbe. Ja. Natürlich wünsche ich mir aber auch, dass für viele kleine Unternehmen, die da entlastet werden und die profitieren, glaube ich, am meisten davon. Bei der SFDA würde ich mir auch eine deutliche Erleichterung wünschen. Da geht es aus meiner Sicht um das Thema der Effektivität, beziehungsweise dass der Kunde eigentlich versteht, was er da an Informationen bekommt, weil das ist ja das Entscheidende. Ja, wir bringen uns auch in solche Verfahren ein. Ja, wir setzen uns auch ein für eine Entbürokratisierung. Ich glaube allerdings, dass wir uns an diesen Zustand jetzt so einigermaßen gewöhnt haben. Und was wir uns als Unternehmen, glaube ich, ganz stark wünschen, ist eine Verlässlichkeit. Ja, also wir brauchen eine gewisse Planbarkeit. Solche Dinge brauchen ja 5 bis 10 Jahre, bis sie die mal wirklich in vollster Schönheit umgesetzt haben. Und das ist vielleicht der größte Wunsch an die Politik, diese Berechenbarkeit, diese Planbarkeit. Ja.
Wenn Sie sagen, es muss auch irgendwie für die Kundinnen und Kunden möglich sein, zu verstehen, was eigentlich die Regulatorik Ihnen sagen möchte, das ist ja ein häufiger Kritikpunkt. Da sind wir ja so ein bisschen auch beim Thema Investitionskriterien und Umsetzung von Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Was sehen Sie da auch auf sich zukommen? Wir haben ja im Moment zum Beispiel auch eine große Debatte in der Branche über das Thema, ist Verteidigung ESG-fähig oder nicht? Es gab die ganze Debatte auch schon zum Thema Atomenergie. Das sind ja auch Kriterien, die immer mal wieder im Zuge gesellschaftlicher Debatten auf einmal völlig anders wahrgenommen werden. Wie ist es bei Ihnen im Hause und wie ist da auch der Austausch sozusagen zwischen Ihrer Abteilung und den Kollegen auf der Investmentseite? Entscheiden die das autark oder tauschen sie sich dazu aus? Wie machen sie das?
Also tatsächlich ist es so, das möchte ich vorwegschieben, ungenannt der beiden Themen. Grundsätzlich versuchen wir uns an wissenschaftlichen Kriterien zu orientieren, weil wir glauben, dass die am verlässlichsten sind. Ja. Man muss immer berücksichtigen, dass wir auf der Kapitalanlagenseite ja Gelder für einen sehr, sehr langen Zeitraum investieren, weil wir einfach ja versuchen, die Verpflichtung aus der Lebensversicherung dann zu spiegeln auf der Anlageseite. Das heißt, uns ist nicht geholfen, heute so zu machen und morgen so. Das können wir im Zweifelsfall auch gar nicht. Ja. Natürlich führen solche Diskussionen, die dann aufgeworfen werden, hier aus der Politik kommen zum Beispiel, die führen natürlich zu Diskussionen bei uns im Haus. Sie führen aber auch, weil sie die Genossenschaftsfinanzgruppe schon angesprochen hatten oder auch die DZ-Bankgruppe, natürlich führt es auch da zu Diskussionen wiederum. Die Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsmodelle sind dann sehr unterschiedlich. Was wir machen, ist als zentrale Einheit, wir unterstützen den Meinungsbildungsprozess da in den Einheiten jeweils selber, auch durch unsere Kontakte nach außen. Ja, ich hatte gesagt, es ist so ein Multi-Stakeholder-Management, was wir da betreiben. Und was uns dann wiederum als Klammerfunktion wichtig ist, dass wir halbwegs konsistent, unter Berücksichtigung all der Verschiedenartigkeiten, versuchen wir eine Konsistenz herzustellen, weil es, glaube ich, dem Kunden schwer vermittelbar ist, wenn wir sozusagen sagen, in der Kapitalanlage machen wir es so, aber im Versicherungsgeschäft machen wir es irgendwie so gänzlich anders. Ja, das, glaube ich, akzeptiert der Kunde nur schwerlich, beziehungsweise man braucht große Vermittlungsarbeit. Und das ist etwas, diese Prozesse können wir dann moderieren oder moderieren wir auch.
Es gibt ja im Moment so ein bisschen, man hat fast schon den Eindruck, so eine Schizophrenie beim Blick auf das Thema. Auf der einen Seite liest man von Fluten, Überschwemmungen, Waldbränden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch diesen Backlash, schon mal den Eindruck hat, viele Leute sagen, ach, ESG, geh mir irgendwie weg damit. Wie gehen Sie damit um und was heißt das auch für Sie und Ihre Arbeit? Ich meine, Sie müssen ja irgendwie auch da, wie Sie schon sagten, vermittelnd tätig werden.
Das ist also der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, das ist der mich jetzt seit einiger Zeit am meisten umtreibt, weil ich möchte noch mal ein bisschen zuspitzen. Wir hatten in den Jahren 83 bis 2023, so etwa 40 Jahre, 900 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Verlusten in der Europäischen Union. 20% davon sind in den letzten 3 Jahren passiert, ja, und etwa 25% von dem waren nicht versichert, ja. Ich glaube nicht tatsächlich, dass wir in naher Zukunft an die Grenzen von Versicherbarkeit kommen. Aber wir kommen, glaube ich, an die Grenzen der Bezahlbarkeit. Ja? Und das ist, glaube ich, für alle Seiten schlecht. Es ist für den Kunden, für den Versicherungsnehmer schlecht. Faktisch beobachten wir das schon in anderen Teilen der Erde. In den USA beobachten wir das, am Golf von Mexiko beispielsweise schon, dass sich Versicherer zurückziehen, weil sie einfach die Preise, die sie bekommen müssten, nicht mehr bekommen. Es ist schlecht, glaube ich, für uns als Volkswirtschaft, weil die Last wird dann vermutlich abgewälzt auf den Steuerzahler. Und letzten Endes auch schlecht für uns als Versicherer, weil jeder möchte Risiken abgeben, wir möchten sie ja gerne haben. Das ist ja unser Daseinsbrechen, wir möchten ja die Risiken haben und das ist keine gute Basis, dann eben die Risiken nicht mehr zu haben. Und was wir einfach beobachten, was ich beobachte, ich kann es empirisch nicht belegen, aber es ist so eine Wahrnehmung. Auf der einen Seite haben wir eben steigende Schadenzahlen, so gefühlt jedes Jahr ist ein neuer Rekord an Schadenzahlen und zum anderen die Wahrnehmung, das öffentliche Bewusstsein, das ist irgendwie rückläufig aktuell und tatsächlich fängt aber alles beim Thema Bewusstsein an, weil, sind wir mal ganz ehrlich, kein Versicherungsprodukt wird einen Schaden verhindern. Es ist vor allem erstmal das Bewusstsein von Kunden. Wir können am bestmöglich unterstützen in der Prävention, in der Regulierung mit unseren Produkten, aber es fängt doch vieles oder steht und fällt vieles mit dem Versicherungsnehmer.
Das heißt, das Extremszenario wäre, wenn beispielsweise das Unternehmen sagt, ich möchte meine neue Fabrikhalle bauen in einem Bereich, der ein Überflutungsrisiko hat, dass die Versicherung dagegen so teuer wäre, dass man sagt, das ist wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar.
Absolut, das ist tatsächlich die Gefahr, die droht auf lange Frist und das führt mich zu dem Schluss, dass ich glaube, dass die Stärke von Versichern in Zukunft nicht mehr das sein wird, was unsere Stärke in der Vergangenheit tatsächlich war, weil wir uns, glaube ich, viel stärker darum kümmern müssen, wie halten wir eigentlich Risiken versicherbar oder bezahlbar? Ja, und das Geschäftsmodell einer Versicherung ist ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten relativ unverändert. Ne? Also Sie wollen einen Sachwert, Sie wollen Ihr Leben, Sie wollen Ihre Gesundheit versichern. Wir nennen Ihnen dafür einen Preis. Sie zahlen den dann monatlich, jährlich. Und wenn Ihnen was passiert, beziehungsweise Ihren Wertgegenständen, dann zahlen wir Ihnen entsprechend was aus. Das ist ja vergleichsweise schlichtes Geschäftsmodell, erfordert natürlich auch einige Expertise, aber überschaubar. Jetzt ist aber die Frage, wenn Sie so in der Wertschöpfungskette denken, okay, muss man nicht eigentlich vorher schon was tun, im Sinne der Prävention, was Sie gerade angesprochen hatten, oder nachher auch in der Regulierung, dass Sie einen besseren Ausgangszustand wiederherstellen, um eben Ihr Kerngeschäft weiterhin betreiben zu können. Das wird, glaube ich, der spannende Punkt sein. Und das bedeutet auch wieder für uns, dass wir grundsätzlich überlegen müssen, wie wir unser Geschäftsmodell da weiterfahren.
Das heißt schon noch eine sehr strategische Komponente an der Stelle wieder mit Blick auf das Basismodell.
Absolut, absolut. Also das erfordert, glaube ich, ganz klar, also es fängt schon an bei solchen Themen, dass wir in der Prävention heute durchaus Beratungsdienstleistungen erbringen, zum Beispiel für Firmenkunden, dass wir, wenn beispielsweise Fabrikhallen abgesichert werden sollen, wo man früher ganz, ganz stark auf Feuer geschaut hat, wo wir heute sagen, okay, man müsste auf andere Komponenten auch nochmal zusätzlich schauen. Hat für uns den positiven Vorteil, dass wir auch in der Kundenzufriedenheit nochmal da zulegen, weil wir den Kunden bei solchen Themen beraten, die ihn bewegen. Ja. Und noch ein Aspekt, glaube ich, der wahnsinnig wichtig ist, weil Sie das Thema Bebauungspläne auch vorhin angesprochen hatten. Ich glaube, das Thema von Partnerschaften, auch beispielsweise mit der Politik, wird ein relativ wichtiges sein, weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, Häuser werden mitunter genau dorthin wieder gebaut, wo sie schon mal standen und dann überflutet wurden. Das ist etwas, wo wir alleine relativ wenig ausrichten können. Aber wir haben natürlich entsprechend historische Daten, wo wir sagen können, also hier wäre es günstiger, keine Bebauungsflächen mehr auszuweisen, weil einfach die Gefahr so groß ist, dass ein Haus wieder überschwemmt wird.
Was ich ganz spannend finde, Sie sind auch sozusagen über den Tellerrand hinausblickend im Vorstand des Vereins für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten aktiv. Das ist ein Netzwerk, das gibt es seit Mitte der 90er Jahre und es vereint Sustainable Finance Professionals aus mehreren Dutzend Finanzunternehmen. Ich glaube, mehr als 60 waren es zuletzt. Wie erleben Sie denn da den Austausch? Ist es so, dass Sie da recht einhellig auf die Themen schauen oder geht es auch mal durch die Bank von einem Extrem ins andere? Wie muss man sich das vorstellen, wenn wir mal sozusagen das größere Bild betrachten?
Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz große Einigkeit darüber haben, was sind denn eigentlich die großen Themen aktuell? Und das ist tatsächlich das Thema Dekarbonisierung. Und das ist völlig ungeachtet von, ob wir jetzt im Versicherungswesen unterwegs sind oder Asset Management oder Banking. Und wir versuchen ja all diese Professionals da zu verzahnen miteinander. Und zugleich können wir da über das Netzwerk sehr, sehr viel voneinander lernen, weil die Geschwindigkeiten in diesen verschiedenen Finanzdienstleistungsarmen doch etwas unterschiedlich sind. Banken stehen immer ein bisschen mehr im Licht der Öffentlichkeit, sind dann so ein bisschen schon weiter und da können wir da relativ viel machen. Der Mehrwert vom VfU ist tatsächlich der Austausch unter all diesen Professionals. Ja, weil die Themen haben wir alle akzeptiert oder da haben wir große Einigkeit, aber der Weg, wie kommt man dahin, das ist einfach sehr diskussionsbedürftig oder einfach auch so ein bisschen Trial and Error natürlich. Ja. Und da kann man wahnsinnig viel voneinander lernen und was ich im VfU auch großartig finde, wo ich ja in meinem Amt als Vorstand versuche, die Versicherungsperspektive mit einzubringen, dass wir da auch einen Transfer haben von Wissenschaft zu Praktikern. Ja, und da kann die Wissenschaft sehr weit helfen. Und deswegen habe ich die Wahrnehmung, dass der VfU genau deswegen geschätzt wird. Was uns alle allerdings eint, mehr so auf einer persönlichen Ebene, ist tatsächlich, dass wir merken, dass beim Thema Nachhaltigkeit so eine gewisse Erschöpfung gerade eingetreten ist. Ja, und Erschöpfung einerseits durch eine starke Belastung, durch beispielsweise eben die CSRD-Umsetzung zuletzt, andererseits manchmal auch ein fehlendes Backing von oben, dass das Thema weiterhin höchste Bedeutung hat. Da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung. Und zu guter Letzt, wir haben es mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun, die ihre alten Rollen mal verlassen haben, in diese Nachhaltigkeitsrolle gewechselt sind, ganz pathetisch gesprochen mit dem Anspruch, die Welt einen Ticken besser zu machen. Ja? Und dann treffen sie halt auf solche Regulierungen, treffen sie auf ganz viele Antworten von außen und eigentlich wollten sie das Geschäftsmodell mal so grundlegend neu denken. Und das wird, glaube ich, so die Arbeit auch der nächsten Zeit sein, die Stimmung da wieder entsprechend hochzubringen, damit wir auch in Sachen Umsetzung von Nachhaltigkeit vorankommen.
Das heißt, Sie müssen auch ein bisschen gucken, plump gesagt, dass Sie die Leute bei Laune halten oder den Sinn noch.
Das ist tatsächlich so. Also, und das ist, glaube ich, mit der größte Job und ist auch der größte Job von jeder Führungskraft da. Und das geht bis hin zum Vorstand. Und das ist in vielen Unternehmen in der Branche der Fall, dass wir das machen müssen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die großen Herausforderungen kommen ja eigentlich noch. Also, wenn wir jetzt eine CSRD-Umsetzung gemacht haben, für mich ist CSRD so ein Blick in den Rückspiegel. Aber wir wollen ja das Geschäft nach vorne hin gestalten, vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die ich auch schon geschildert habe. Und da brauchen wir motivierte und kompetente Menschen.
Was hält Sie denn bei Laune?
Tatsächlich kann ich mich auch so an den kleinen Fortschritten immer wieder erfreuen. Also es ist nicht so, dass ich an jedem Abend nach Hause gehe und sage, oh, jetzt sind wir so richtig vorangekommen. Manchmal sage ich auch irgendwie so 3 Schritte vor und 2 zurück. Das ist faktisch so, entmutigt mich aber nicht. Vielleicht, weil ich auch mal Leistungssportler war und weiß, wie man mit Rückschlägen durchaus umgeht. Aber wenn ich mir die längeren Zeithorizonte anschaue von so 1, 2, 3 Monaten, dann merke ich, okay, da hat sich doch was am Ende getan. Und das gibt mir dann neue Kraft, neue Energie. Und zum anderen habe ich eben ein ganz, ganz tolles Team, das da mitwirkt, das mit an einem Strang zieht. Und wir haben faktisch heute bei R&V mehr als 30 Menschen, die sich Vollzeit mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und mit denen zusammenzuarbeiten und die Zukunft zu gestalten, das macht mir wahnsinnige Freude.
Dann hoffe ich, dass die jetzt zugehört haben. Und bevor jetzt alle anfangen zu googeln, verraten Sie uns noch, in welchem Sport Sie waren.
Ich war Leichtathlet und habe da die Sprintdistanzen 100 und 200 Meter gemacht.
Okay, gut. Dann frage ich jetzt nicht nach Bestzeiten. Die dürfen Sie wissen. Ich sage ganz herzlichen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben in den Konzern der R&V-Versicherung und in Ihre Aufgabe, wie Sie da die Nachhaltigkeit strategisch in den verschiedenen Ebenen voranbringen. Spannender Einblick. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch. Das war Philipp Becker, der Leiter Nachhaltigkeit bei der R&V-Versicherung. Schön, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Auch in dieser Episode schauen wir natürlich, was die Branche sonst noch bewegt hat. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir schauen auf das leidige Thema Nachhaltigkeitsreporting. Da hat die EU jetzt gesagt, es möge vereinfacht werden. Man hat gesehen, es gibt zu viele Daten und zu viel Aufwand und dabei zu wenig wirklich belastbare Ergebnisse. Künftig soll es einfacher werden. Dafür gibt es neue Vorschläge der EFRAG. Was steckt denn da dahinter?
Also die EFRAG, das ist der Standardsetzer, der im Auftrag der EU die Regeln für Nachhaltigkeitsberichte entwickelt, hat jetzt selbst gesagt, so geht es nicht weiter. Viel zu viele Datenpunkte, über 1000 in der Summe, waren ursprünglich geplant. Jetzt soll fast 2/3 davon gestrichen werden, und zwar nicht nur die freiwilligen Angaben, sondern auch viele verpflichtende. Die Idee, Unternehmen sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht in einem Wust von Detailfragen und Tabellen versinken.
Da kann man sich natürlich fragen, warum dieser Vorschlag genau jetzt kommt und vor allem auch, wer denn davon profitieren könnte.
Der Druck aus der Wirtschaft war enorm. Unternehmen, vor allem mittelständische, haben sich regelrecht überfordert gefühlt. Viele wussten gar nicht, wo sie anfangen sollten. Die EFRAG hat das auch zugegeben, man habe das Feedback aus der Praxis ernst genommen. Jetzt geht es darum, das Ganze handhabbar zu machen, und profitieren sollen eigentlich alle Unternehmen, die weniger Aufwand haben. Prüfer, die sich auf Relevantes konzentrieren können, und auch Investoren, die klare Infos bekommen.
Da kann man sich natürlich auch im Umkehrschluss fragen, wenn es jetzt vereinfacht wird und die Standards leichter werden und so viele Datenpunkte gestrichen werden, kann es da nicht auch sein, dass wichtige Aspekte in den Nachhaltigkeitsreportings unter den Tisch fallen?
Ja, sicher. Diese Sorge gibt es natürlich, vor allem von Umweltverbänden und Aktivisten. Aber die EFRAG betont, es geht nicht um weniger Transparenz, sondern um mehr Verständlichkeit. Und manche Informationen können weiterhin ausgenommen werden, wenn sie mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden sind. Es ist also ein pragmatischer Schritt, kein Rückzug von der Nachhaltigkeit, sondern ein Versuch, sie praktikabler zu machen.
Wir bleiben noch etwas auf der europäischen Ebene und wechseln mal zu den Banken. Die EZB will die Banken will ihnen einen kleinen Schubs geben, sagen wir mal, in Richtung mehr Klimaschutz. Und Klimarisiken werden jetzt auch, kann man sagen, Teil der Geldpolitik. Von 2026 an will die EZB Banken bei den Sicherheiten auf klimafreundlichere Sicherheiten verpflichten. Was genau ändert sich denn da in den finanziellen Konditionen?
Die EZB hat angekündigt, ab der zweiten Jahreshälfte 2026 wird es bei ihren Refinanzierungsgeschäften einen sogenannten Klimafaktor geben. Heißt konkret, wenn eine Bank Sicherheiten hinterlegt, zum Beispiel Unternehmensanleihen oder Kreditforderungen, dann wird zusätzlich geprüft, wie klimasensibel diese sind. Falls das Risiko durch den Klimawandel hoch ist, könnte der Wert dieser Sicherheiten gesenkt werden. Das ist ein ziemlich großer Hebel, weil solche Sicherheiten wichtig für die Liquidität der Banken sind.
Wie haben die Banken selbst denn diesen Klimafaktor aufgenommen?
Naja, gemischt. Die einen sagen, endlich macht die Zentralbank ernst, Klimarisiken gehören nun mal auch zu finanziellen Risiken. Andere Banken sehen das kritischer. Der neue Faktor macht es schwieriger, bestimmte Sicherheiten zu verwenden. Und das könnte Geld teurer machen und die Kreditvergabe einschränken. Die EZB stellt sich aber klar hinter den Schritt. Sie sieht das als Vorsorge. Wer klimasensible Risiken ignoriert, gefährdet am Ende die Stabilität des gesamten Systems.
Und das Ganze hat ja vermutlich auch Auswirkungen. Was bedeutet das denn für die Klimastrategie der Banken?
Kurz gesagt, sie müssen schneller und gründlicher umsteuern. Wer nur auf kurzfristige Gewinne schaut und dabei klimaschädliche Branchen übergewichtet, läuft langfristig Gefahr, an Bedeutung zu verlieren. Die Botschaft der EZB ist klar, es reicht nicht mehr, ein paar grüne Projekte zu finanzieren. Das gesamte Portfolio muss nachhaltiger werden. Sonst kann es teuer werden, nicht nur durch Strafen, sondern auch durch sinkende Sicherheiten.
Lass uns mal noch zu einem Thema kommen, über das wir ja auch hier im Podcast schon mehrfach gesprochen haben. Es soll ja künftig nur noch grün heißen dürfen, wo auch Grünes drin ist. Das heißt, die Fondsbranche in Europa muss sich etwas neu sortieren. ESG wird aus vielen Produktnamen entfernt, aber eine Analyse von MSCI hat ergeben, unter der Oberfläche bleibt das Thema weiter präsent. Vielleicht, wer es nicht mehr ganz vor Augen hat, erklärt auch nochmal, was war denn der Grund für diese massiven Umbenennungstendenzen, die wir da beobachten konnten?
Der Auslöser war die neue Regelung der Europäischen Finanzaufsicht ESMA. Seit Mai 2024 gelten deutlich strengere Anforderungen an Fonds, die Begriffe wie nachhaltig, ESG oder grün im Namen tragen. Viele Anbieter wollten kein Risiko eingehen und haben ihre Fonds einfach umbenannt, bevor sie Ärger mit den Regulatoren bekommen. Innerhalb weniger Monate wurden über 800 Fonds neu benannt. Das heißt aber nicht, dass sie plötzlich weniger nachhaltig sind.
Wie haben denn die Anleger reagiert auf diese Veränderungen?
Ja, tatsächlich erstaunlich gelassen. Viele hatten befürchtet, dass solche Umbenennungen Vertrauen kosten könnten, aber das ist nicht passiert. Studien zeigen, die Fondsabflüsse waren bei umbenannten Fonds nicht höher als bei denen, die ihren Namen behalten haben. Anleger schauen offenbar genauer hin und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Es zählt, was drin ist, nicht was draufsteht.
Hat denn das Ganze jetzt Auswirkungen auf die Rolle von ESG insgesamt?
Nicht negativ, im Gegenteil. ESG-Faktoren spielen mittlerweile sogar in ganz klassischen Fonds eine Rolle. 24 von 25 großen Vermögensverwaltern in Europa berücksichtigen Nachhaltigkeit auch außerhalb der sogenannten ESG-Fonds. Der Trend geht dahin, ESG nicht als Nische zu behandeln, sondern als Standard und Übergangsfonds, also Fonds, die Unternehmen beim nachhaltigen Umbau begleiten, gewinnen an Bedeutung. Der Begriff ESG mag seltener werden, die Idee dahinter ist lebendiger denn je.
Und wir kommen nochmal zurück zur Europäischen Zentralbank. Die EZB hat angedroht, dass erstmals eine Bank, in dem Fall die französische Crédit Agricole, wegen mangelhaften Klimarisikomanagements zur Kasse gebeten werden könnte. Wolf, was genau wirft man denn Crédit Agricole vor?
Die EZB sagt, die Bank hat ihre Hausaufgaben beim Klimarisikomanagement nicht gemacht. Trotz mehrfacher Hinweise und Fristen hat sie es nicht geschafft, Klima- und Umweltfaktoren systematisch in ihre Risikosteuerung zu integrieren. Das betrifft etwa den Umgang mit Wetterrisiken, CO2-intensiven Branchen oder möglichen Lieferkettenausfällen. Jetzt droht eine sogenannte periodische Strafzahlung. Das wäre ein echter Präzedenzfall, denn bisher gab es solche Sanktionen noch nie.
Und sind das dann Summen, die die Bank auch spürt, oder ist das eher symbolisch?
Eher nicht. Rein finanziell ist die Summe sehr klein, unter 10 Millionen Euro, sagt man hinter vorgehaltener Hand. Aber es geht hier nicht ums Geld, sondern ums Signal. Eine der größten Banken Europas könnte öffentlich an den Pranger gestellt werden, weil sie Klimarisiken nicht ernst genug nimmt. Das hat Gewicht für den Markt, für Investoren und auch für Wettbewerber.
Und was bedeutet das für die anderen in der Branche, also auch zum Beispiel die Banken hier in Deutschland?
Die EZB hat schon mehrfach klargemacht, das war kein Einzelfall. Viele Banken in Europa haben noch Nachholbedarf. Es gab bereits zwei Wellen von Warnungen. Die Prüfungen laufen und weitere Strafen sind nicht ausgeschlossen. Die Botschaft ist eindeutig. Wer Klimarisiken ignoriert, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch die Stabilität des Finanzsystems. Und das wird nicht mehr akzeptiert.
Da kann also noch ein bisschen was kommen. Wir sind gespannt und werden es begleiten. Danke dir, Wolf.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich zurufen, dass wir jetzt Ende August eine kurze Sommerpause machen bei Nachhaltiges Investieren. Aber am 4. September sind wir mit der nächsten Episode wieder für Sie da. Freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer, hoffentlich einige sonnige Tage und freuen uns auf ein Wiederhören am 4. September. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.